Herzlich willkommen zu Mobilfunk.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge des Mobilfunk-Podcasts. Ich bin wieder der Mario heute und moderiere hier fröhlich vor mich hin. Und diesmal haben wir wieder einen neuen Gast bei uns. Das ist der Dennis, der extra dafür sein Kind zu Hause im Stich gelassen hat für uns.
Richtig, ja.
Warum bist du ausgerechnet heute hier?
Warum bin ich heute hier? Wie gerade Mario angedeutet hat, ich bin im Moment in Elternzeit und habe aber in unserem Slack-Channel über den Podcast mitgelesen und da hieß es, wir sollten eigentlich eine Folge über die WWDC machen. Das war bevor die Keynote kam und danach hieß es, jetzt ist so wenig passiert. Müssen wir da wirklich einen Podcast drüber machen oder nicht? Oder beziehungsweise Fabi meinte, wir bräuchten es eher nicht machen. woraufhin ich nur schrieb, ja, das kann man ja zumindest mal diskutieren, ob es gar keine Themen gab, die man besprechen kann. Und jetzt sitze ich hier. Und
Das hast du davon.
Das werden wir jetzt diskutieren.
Ja, sehr gut. Genau, den Fabi hattest du gerade schon erwähnt, den kennt ihr inzwischen alle schon. Er ist immer noch da.
Genau, hi. Ja, jetzt muss ich doch auch mitmachen mit der WWDC, obwohl ich ja eigentlich nicht wollte. Mal schauen.
Du hast es versucht zu verhindern, hat leider nicht geklappt. Für wen es geklappt hat, ist Carol, der ist heute nicht dabei. Er als ausgewiesener Androidler hat wütend die Tür hinter sich zugeschlagen und ist rausgestürmt, als er das Thema gehört hat. Nein, aber er ist heute nicht dabei, weil er meinte, er hätte da nicht wirklich was dazu beizutragen. Genau, ich muss gestehen, ich war sehr enttäuscht, weil am Freitag vor der Konferenz ist dieser Laptop, das wird jetzt für viel Vertrauen sorgen, abgeschmiert und in den Gray Screen of Death abgerauscht. Und ich dachte so, ja cool, am Montag kommen ja vielleicht die neuen Laptops. Das war das Einzige, was ich mir ehrlich gesagt so wirklich erhofft hatte von der Konferenz. Hab dann aber gesehen, dass die neuesten Gerüchte dem eigentlich schon einen Riegel vorgeschoben hatten. Dementsprechend war ich ein bisschen enttäuscht und muss auch sagen, dass sonst die Sachen, die so passiert sind, mich jetzt nicht so von den Beinen gehauen haben.
Echt nicht? Also, hast du nicht die Animojis gesehen, die jetzt ihre Zunge rausstrecken können?
Da ich ein iPhone 8 habe und kein 10, bin ich da leider von ausgeschlossen.
Kein neues Mac.
Allein das ist schon eine komische Entscheidung.
Ja.
Also vielleicht als Disclaimer einmal ganz vorneweg. Ich bin schon ein kleiner Apple-Jünger und bin lange mit Apple irgendwie verknüpft und fand fast alles, was sie gemacht haben, ist jetzt immer sehr cool. Nur dass man das ein bisschen im richtigen Kontext sieht. Tatsächlich, also erstens habe ich mir in meinem Urlaub, also ich war in Elternzeit im Urlaub und habe dort mir den Abend freigenommen und meiner Frau gesagt, ich muss heute Abend die Keynote gucken, weil ich das die letzten Jahre immer gemacht habe. Ja. Das heißt, ja, selbst wo ich einen schönen Urlaubsabend hätte haben können, habe ich mir das angetan, Apartment rausgesucht, was gutes WLAN hat. Und direkt danach habe ich zu meiner Frau gesagt, so langweilig war es noch nie. Das war meine erste Reaktion auf die Keynote. Und so ein bisschen mit ein bisschen Abstand ist es vielleicht nicht super spannend, was jetzt an Einzelnen sind, irgendwie keine Megasachen, die einen total überraschen. Aber irgendwie denke ich schon, das sind viele Sachen, die Leute eigentlich wollen oder die zumindest einen gewissen Impact für die Leute haben. Und auch was andere Firmen vielleicht so nicht machen würden, sich die Zeit nehmen, dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und vielleicht ein paar Grundlagen nochmal neu aufzuräumen. Von daher weiß ich gar nicht, ist es vielleicht nicht so schlecht, dass Apple dieses Jahr den Weg mal gegangen ist.
Du meinst hauptsächlich das Walkie-Talkie auf der Apple Watch, nehme ich an.
Genau. Und das Memoji.
Ja,
das sind die Killer-Features.
Aber witzig, eigentlich, also so wie du erzählst, ich war zwar nicht im Urlaub und habe dafür einen Urlaubsabend aufgegeben, aber sonst geht die Geschichte bei mir eigentlich ziemlich ähnlich. Also bei mir war auch der Abend, den ich dann auf jeden Fall Keynote geschaut habe. Und bei mir war es nicht meine Freundin, der ich gesagt habe, dass es sehr langweilig ist, sondern zwei Kumpels, die gerade auf der WWDC sind, habe ich, glaube ich, in der Mitte der WWDC dann geschrieben, so, sag mal, seid ihr noch wach oder seid ihr schon eingeschlafen? Mein Kumpel meinte dann nur, dass er gerade auf der Toilette ist und jetzt schon probiert, die neuen Memoji-Features auszuprobieren, aber so richtig begeistert waren sie auch nicht.
Ja.
Und dann war ja auch der nächste Tag, in dem ich dann in so einem Slack-Channel geschrieben habe, ich glaube, wir sollten ein anderes Thema aussuchen. Und nachdem wir dann entschieden haben, auch das könnte man zumindest mal diskutieren, die WWDC, wie es einem gefallen hat, man sich nochmal im Detail damit beschäftigt hat und ich dann auch mit meinen Freunden geredet habe, die gerade auf der WWDC sind, hat man doch gemerkt, es gibt zumindest die ein oder anderen Sachen, die definitiv jetzt gut da sind, die sie vorgestellt haben. Ich glaube, es geht viel um eher um kleine Usability. Ich finde, es wirkt immer noch wie eine WWDC, die keinen großen Schritt macht. Es wird ein bisschen so, wie lassen sich jetzt einmal Zeit, um vielleicht nächstes Jahr wieder ein paar größere Dinge rauszubringen. Ja. Aber wenn man sich die Sachen im Detail anguckt, sind doch Dinge dabei, die, denke ich, einen großen Mehrwert irgendwie bringen.
So ein bisschen Konsolidierung.
Ja, Konsolidierung oder auch kleinere Features. Also ich meine, wenn man einfach mal so ein bisschen rausgreift, wenn wir uns jetzt mal iOS anschauen, da haben sie jetzt diese Siri Shortcuts vorgestellt. Ich glaube, bisher war es ja so, dass die einzigen Shortcuts, die man irgendwie machen konnte in iOS, waren vordefinierte Klassen von Shortcuts. Also ich glaube, im Payment-Bereich konnte man was machen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren so 7, 8 Shortcut-Typen, die man, wenn man bestimmte Kategorie von App hatte, im Endeffekt nutzen konnte und so eine Siri-Extension bauen konnte. Und jetzt mit den allgemeinen Siri-Shortcuts, die irgendwie alle Apps zur Verfügung stellen können. Ja, ich glaube, sie gehen da auf jeden Fall einen großen Schritt, weil sie, glaube ich, schon gemerkt haben, dass Siri in der Presse ja schon immer so ein bisschen zerrissen wird im Vergleich zu anderen Voice-unterstützenden Applikationen. Und ist durchaus interessant. Also ich glaube, es gibt viele Use-Cases, wo das durchaus spannend sein kann, eben diese Siri-Shortcuts anzubieten.
Definitiv, auch weil es halt ein bisschen flexibler irgendwie das Betriebssystem nutzen lässt. Ich glaube, das war auch einer der großen Vorteile von Android oder über viele Jahre, dass man da eben viel mehr bestimmen konnte, was passiert, wenn man beispielsweise einen Kopfhörer in die Audiobuchse steckt, dass dann irgendeine App aufgeht, also so ein bisschen übergreifender über Apps. Ein bisschen geht ja diese Shortcuts in die Richtung, dass man Abläufe machen kann, wo unterschiedliche Apps miteinander interagieren, wo sogar vielleicht Ergebnisse zurückkommen und dann mit anderen irgendwie verknüpft werden können. Ich bin mir bei dem Feature nicht so ganz sicher, wie der normale Nutzer damit irgendwie mit umgeht oder ob ihm das nicht so kompliziert ist, ob es da genügend Szenen oder Sachen gibt, die voreingestellt sind, sodass da jeder irgendwie drankommt oder ob das schon wieder so ein bisschen ein Pro-Feature ist für User, die wirklich viel ihr Handy nutzen.
Ja. Also so einfach nur von dem, was ich so aus dem Bekanntenkreis höre, ist auch tatsächlich so, dass Siri nach wie vor hauptsächlich dafür genutzt wird, um Timer einzustellen und vielleicht hin und wieder einen Anruf zu tätigen. Aber ansonsten muss ich sagen, auch also was meine persönliche Nutzung angeht, das hat sich irgendwie, hab ich nie den richtigen Flow damit gefunden, dass ich jetzt sagen würde, hey, das bringt mir total viel an der Stelle.
Ja, ich glaube, es kommt auch wiederum auf den Nutzer an, aber ich bin auf jeden Fall auch kein extrem starker Siri-Nutzer. Und ich glaube jetzt gerade mit diesen Flows, die du ja gerade angesprochen hast, Dennis, ich glaube, es ist ja so ein bisschen, sind irgendwie zwei Teile des Features, das sie jetzt rausgebracht haben. Einmal gibt es ja diese Shortcuts, wo sozusagen ich als App einfach nur sagen kann, wenn ich jetzt, ich glaube, das Beispiel, das sie in der Session dazu gebracht haben, zu diesen Shortcuts, da haben sie so eine, ich glaube, eine Bestell-App gemacht, wo du Suppen ordern kannst und so. Da kannst du einfach dann in der App sagen, ich möchte einen bestimmten Shortcut bereitstellen, wo man einfach nur eine Suppe ordern kann und den kann ab dann Siri. Dafür muss ja der Nutzer selbst erstmal noch nicht so viel konfigurieren und da bin ich einfach mal gespannt, wie natürlich das irgendwie dann nutzbar ist und wie viel man das auch irgendwie nutzt. Mhm. Aber ich gebe dir recht, das andere ist ja diese Multi-Step-Shortcuts, wofür sie diese Shortcuts-App dann gemacht haben. Das lehnt sich ja, glaube ich, so ein bisschen an diese Workflow-App, die sie vorher hatten. Genau, das war ja eine, die sie mal gekauft haben.
Ne? Ja.
Wann, weißt du, wann das war? Irgendwie ist jetzt schon eine Weile her, dass sie es gekauft haben.
Ne? Ich würde sagen, innerhalb des letzten Jahres.
Ja. Und die fand ich nämlich auch schon sehr irgendwie speziell. Also so richtig den Use Case, ich habe sie mir runtergeladen, mal ein bisschen damit rumprobiert, aber selbst ich habe so richtig den Use Case für mich noch nicht so gesehen, weil irgendwie alles, was ich damit machen konnte, ja, habe mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Vielleicht jetzt, wenn ich das dann wirklich über Siri steuern kann und das dann wirklich relativ einfach ist, dass ich diese Workflows nutzen kann, wird man es mehr nutzen, aber ich bin mal gespannt. Also es hat sehr... Ja, das wirkt ein bisschen wie die Kategorienutzer, die auch jetzt schon ihr komplettes Heim automatisiert haben und alles schon groß können. Die freuen sich schon darauf,
lustig, das auszunutzen. Lustig, dass du das in den Bereich gerade ansprichst, weil gerade dafür, das ist auch einer der wenigen Fälle, für die ich Siri selbst nutze, wenn man nämlich zu Hause viele HomeKit-Geräte hat oder sonstiges, ne? Also diese Steuerung von externen Geräten, die ist dann halt auch schon sehr angenehm, wenn man sie vom Armgelenk aus machen kann. Mhm. Und wenn du da eben komplexere Abläufe irgendwie realisieren kannst, das ist, glaube ich, schon ganz cool.
Heißt das, du hast Handgelenk gesagt? Das
Handgelenk, heißt, weil ich hauptsächlich, genau. Hauptsächlich
du nutzt Siri hauptsächlich über die
Siri Watch? Über meine Uhr.
Ja, das ist interessant. Vielleicht macht das den Unterschied. Dann hast du einen?
Nee, ich habe keine. Da bin ich kein großer Fan irgendwie von.
Ja. Aber vielleicht macht es das tatsächlich irgendwie leichter, weil du es einfach unmittelbarer zugänglich hast. Weil irgendwie für mich ist immer das Ding, wenn ich das Handy sowieso aus der Tasche holen muss und so hochhalten muss, damit das irgendwie realisiert, dass ich jetzt mit ihm sprechen möchte,
ja,
dann ist der Vorteil gegenüber das Anlocken und irgendwie das irgendwie, ja, die Sachen selber machen, nicht so groß.
Nee, das benutze ich schon ab und zu, muss ich schon sagen. Umso enttäuschter bin ich, dass WatchOS 5 nicht für meine First-Gen Apple Watch verfügbar ist. Andererseits wäre das natürlich ein Grund, irgendwie das im Herbst mal zu updaten.
Ja.
Ja, das stimmt. Genau, aber ja, ansonsten, ich bin mal gespannt, also Shortcuts klingt schon relativ interessant, glaube ich, für einige Kategorien von Apps. Ich hatte mir mal so ein bisschen angeschaut, wie man das irgendwie dann auch umsetzt. Da kann man sich ja die ganzen Sessions dazu sehr gut als Videos angucken auf der Apple-Seite. Also vielleicht für die Leute, die es auch so ein bisschen dann interessiert, vielleicht auch zu überlegen, für ihre App das mal zu machen. Also grundsätzlich hat man da so dann so einen Intent-Definition-File, in dem man sozusagen einfach beschreibt, was für Siri-Extensions es dann sozusagen geben soll. Da schreibt man dann eigentlich alle möglichen, ja, da gibt man erstmal eine Kategorie ein, sodass halt Siri das auch schön ordnen kann und im Endeffekt zuordnen kann, wenn man einen Befehl eingibt, dass auch ja die richtige App angesprochen wird, und man gibt sozusagen die möglichen Befehle an, möglichst viele, sodass Siri das auch sehr gut zuweisen kann für die eigene App und kann dann Parameter definieren, also sowas wie bei der Suppen-App war es dann, glaube ich, drei Arten von Parameter, einmal was für eine Art von Suppe, wie viele sollen es sein, und man kann auch zusätzliche Toppings oder sowas dann dort angeben. Und in diesem Intent-Definition-File gibt man dann an, sozusagen, welche Kombinationen davon möglich sind. Also beispielsweise kann ich nur eine Art von Suppe und Toppings nehmen. Das kann dann meine App umsetzen, oder auch eine Art von Suppe und eine Menge reicht auch aus. Aber nur ein Topping beispielsweise wird nicht ausreichen. Und was, glaube ich, ganz...
Das muss ich selbst lokalisieren?
Musst du, glaube ich, nicht selbst lokalisieren. Zumindest haben sie es in der Session nicht gezeigt. Also, aber es ist ein guter Punkt, wie sie eigentlich Lokalisierung da machen. Müssen wir nochmal nachschauen. Auf jeden Fall weiß ich nicht genau, wie sie da lokalisieren. Aber noch ganz interessant, man kann auch zwei Arten von diesen Shortcuts anbieten. Also man kann im Endeffekt angeben, ob man das im Background supporten möchte, also ob man das direkt, ohne dass die App geöffnet wird, darauf reagieren kann. Also dass man einfach sagen kann, ich bestelle eine Tomatensuppe, und dann wird das direkt, handelt es direkt Siri ab. Und zwar dafür gibt es dann so ein einfaches Protokoll, was man implementieren muss. Man sagt dann pro diesen Kombinationen, die man angeben kann, beispielsweise, wenn jemand wirklich Suppenname und Menge sagt, dann möchte ich es im Background supporten, und dann kann man bestimmte Antworten auch mitgeben, die Siri dann sozusagen mit zurückgibt. Und ganz interessant ist, sie haben ja auch so ein bisschen davon gesprochen, dass sie auch danach schauen wollen, dass sie das so ein bisschen predictable machen, dass sie sagen, okay, wenn du immer montags abends eine Suppe bestellst, die Tomatensuppe, dann schlägt dir irgendwann Siri vor, hey, wie wär's nicht heute mal wieder Zeit für eine Suppe? Und das machen sie dann über sogenannte Donations, also man muss in der App dann sozusagen angeben, sobald Siri einen sozusagen in die App geschickt hat oder das im Background macht, dass dann die App auch eine sogenannte Donation macht, wenn das durchgeführt wurde. Also die App ist dann dafür zuständig zu tracken. Ich meine, der Nutzer kann ja sagen, ich möchte eine Suppe haben, springt dann meine App, und kann ja sein, dass es am Ende doch nicht durchführt aus irgendeinem Grund. Das heißt, man soll dann immer eine Art Donation mitgeben, sodass das System tracken kann, wie häufig wird dann wirklich auch die Suppe bestellt. Mhm. Und schreiben dann ganz fett auch ein, bitte nicht einfach so Donations durchführen, sodass die Prediction höher geht. Bin mal gespannt, wie genau sie da im App-Review sind, dass man auch keine falschen Donations da irgendwie macht, um Traffic auf die eigene App zu bringen. Genau, aber ansonsten fand ich was so ein bisschen, also so Dinge, die mich zum Beispiel gar nicht dann begeistert haben, ist halt in Richtung Augmented Reality. Da haben sie wirklich in der Keynote dann so Beispiele gebracht, wie dass sie jetzt eine App rausbringen, mit dem man bestimmte Objekte, die Größe eines Objektes messen kann, wo ich dann auch dachte, also irgendwie ist das die App, da habe ich auch...
Das war eine der wenigen, die ich richtig cool fand.
Aber es gibt's halt auch schon 10-mal im oder
100-mal im App Store. Das wollte ich gerade sagen, das ist halt so ein bisschen, ne? Es gibt's im App Store, kann man 1:1 so machen, ist vielleicht jetzt, wenn Apple das implementiert, nochmal irgendwie einen Millimeter genauer, aber trotzdem irgendwie das so blind zu kopieren und irgendwie keinem die Credits dafür zu geben und zu sagen, hey, wir haben jetzt diese tolle neue Mesh-App,
fand das ich funktioniert, auch ein bisschen, weil ich wusste das zum Beispiel nicht, dass es das schon
ja,
gibt. Ja. Ich muss sagen, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, ist tatsächlich jetzt auch, was Augmented Reality angeht, eben die Möglichkeit, das zu synchronisieren zwischen verschiedenen Geräten.
Ja.
Macht die ganze Sache, finde ich, sehr, sehr viel spannender direkt, weil du halt einfach irgendwie Erlebnisse miteinander teilen kannst. Ich bin aber trotzdem nach wie vor super skeptisch, was Augmented Reality auf Mobile, also auf Handys quasi angeht. Ich habe das Gefühl, dass es einfach dieser kleine Screen ist, was diese Art mit Sachen zu interagieren total limitierend. Also alle Apps, die ich ausprobiert habe, war ich irgendwie sehr schnell enttäuscht und habe es dann wieder gelassen, weil ich das irgendwie total frickelig fand. Ich weiß nicht, da finde ich den Use Case mit sowas wie einer Brille, sowas wie Mixed Reality, wie Windows, den Pfad, der jetzt quasi geht, finde ich da irgendwie überzeugender. Aber trotzdem
kann ja auch die Vorbereitung dafür sein.
Genau, genau. So sehe ich es halt auch. Ne? Ich denke, das ist halt ein Schritt dahin, aber ich finde es sehr, sehr abgefahren. Also was da möglich wird, also ich glaube, da stehen viele coole Sachen an irgendwie in der Zukunft. Aber es ist halt genau, es fühlt sich tatsächlich einfach an wie ein notwendiger, iterativer Schritt auf dem Weg dahin, wie man es dann tatsächlich irgendwann nutzen möchte.
Ich bin mir bei den Augmented Reality Sachen auch immer sehr unsicher. Also ich finde das immer extrem cool, wenn ich es sehe. Also auch selbst die Demo mit diesem komischen Lego-Haus und sowas, ja, ne, wenn ich mir vorstelle, da ne, spielen Kids irgendwie und können da rein und bist in einer ganz anderen Welt und sowas. Ist wahnsinnig cool. Bis jetzt hat mich halt selbst noch keine App irgendwie überzeugt. Also das ist die, ich habe mir die angeguckt und ja, es ist cool und wenn du drum rumläufst und reinzoomst und du kannst da rein und so weiter, das alles, ist das schon sehr beeindruckend, aber es ist noch keine, wo ich jetzt hängen geblieben bin und gesagt habe, hey, das will ich jetzt die ganze Zeit machen und meinen Tisch rumlaufen. Um was zu sehen. Aber auch da sind wir vielleicht schon zu alt.
Ja, aber ich glaube auch gerade, dass dieser Shared Experience Faktor, so dass man wirklich auch zusammenspielen kann, definitiv auch nochmal einen Push irgendwie dafür bringt. Aber so richtig die App, die mich jetzt begeistert hat, habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich glaube schon, dass das auch, also was ich eigentlich relativ interessant irgendwie finde, ist ja dieses neue File-Format, was sie da jetzt rausgebracht haben, dieses USDZ, weiß gar nicht, Universal Scene Description oder sowas, dafür steht es ja. Und sozusagen, dass man diese, sag ich mal, Augmented Reality Objekte im Endeffekt verschicken kann per Messenger, dass man sie in eine Seite einbinden kann. Also gerade, da arbeiten sie, glaube ich, zusammen mit Adobe, die ja jetzt zwar schon gesagt haben, sie unterstützen es jetzt sofort, aber irgendwie ihr Projekt Aero oder sowas da jetzt bekannt gegeben haben, mit dem man diese USDZ-Files sozusagen erstellen kann oder im Endeffekt virtuelle Objekte erstellen kann und so exportieren kann. Aber ich glaube, wenn man es dann wirklich mal so als Files hat und ich bestimmte Dinge auch wirklich mal schicken kann oder ich auf eine Homepage gehe und dann ein Bild habe, dieses Bild anklicke und das dann auf meinem Tisch hier mir mal so ein bisschen anschauen kann. Also ich glaube schon, dass das gerade so im Webbereich so, das finde ich eigentlich schon relativ interessant. Also wenn ich wirklich dann auf die Homepages von Autoherstellern oder sowas gehe und da mir einfach Autos anschauen, die mal auf meinen Tische stellen. Ich glaube, es ist aber noch Spielerei. Also es ist noch nicht so, dass ich sage, es ist jetzt der absolute Mehrwert und das ist ein unique selling point, aber
ich habe wenig Ahnung von 3D. Wo ist denn da jetzt der spezielle Unterschied irgendwie zu 3D-Modellen? Ich meine, letztendlich ist es doch irgendwie ein animiertes 3D-Modell, was man irgendwo hin platzieren kann. Also wenn ich jetzt was teile, wo ist jetzt der weißt du, was das Format noch irgendwie mehr bietet, was irgendwie diesen Augmented-Charakter also, irgendwie unterstützt?
Ich glaube, es ist halt hauptsächlich die Art und Weise, wie du damit interagierst letztlich. Ne? Letztlich sind das, glaube ich, ganz normale 3D-Files vermutlich, einfach ganz normale polygonale Konstrukte, wie auch immer. Aber die Art und Weise, wie du halt damit mit diesem Gerät eben im Echtraum dich damit positionieren kannst, das ist, glaube ich,
ich glaube, es geht einfach darum, dass halt Apple da einfach einen Standard voranbringt, mit dem du halt diese Files definieren kannst, weil ich meine, vorher hast du 3D-Modelle gehabt, aber wie öffnest du es auf deinem Handy? Ja. Also du konntest eine App öffnen, die AR unterstützt hat, da drin hattest du ein Objekt, das da modelliert wurde und du konntest mit Hilfe dieser App irgendwas auf deinem Tisch anzeigen, aber mit diesem File-Format ist es dir halt möglich, dass du im Endeffekt eine Datei runterladen kannst, ich kann sie dir per WhatsApp schicken und musst nur wie eine PDF das File öffnen und dann öffnet sie es halt in, ich weiß gar nicht, wo sie es öffnen, in der Kamera-App wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo die Unterstützung dafür dann ist. Auf jeden Fall kannst du es direkt öffnen, wirklich das File und das Betriebssystem selbst, sowie der Browser, in dem Fall dann ja Safari, unterstützen das schon nativ daraus, dass du dieses File-Format einfach öffnen kannst und brauchst ja keine dedizierte App, die jetzt auch vielleicht nur mit bestimmten Objekttypen umgehen kann oder ähnlichem. Also
sind die Sachen eigentlich persistent? Also wäre das jetzt theoretisch vorstellbar, dass du irgendwie, keine Ahnung, dass wir hier irgendwo draußen anfangen, ein Lego-Haus hier im Park zu bauen und andere Leute, die dann vorbeikommen, können das sehen und können wieder mit integrieren. Also
das ist ja auch ein bisschen, darauf fußt ja, glaube ich, auch so ein bisschen diese Shared Experience, die sie vorgestellt haben. Also sie haben auch erzählt in der State of the Union Präsentation, dass sie im Endeffekt jetzt mit der AR-Kit 2-Version sogenannte Maps erstellen können. Das heißt, sie scannen Objekte als auch irgendwie Plätze und daraus kannst du eine Map erstellen, die du speichern kannst, sodass das dass die Applikation im Endeffekt diesen Ort wiedererkennen kann und bestimmte Dinge genau an dieselbe Position wieder positionieren kann wie vorher. Also vorher war es ja nur so, er hat es gescannt, einfach hat erkannt, das war ein Tisch, stellst drauf, jetzt weiß er aber wirklich, das ist dein Küchentisch und wenn du das nächste Mal dahin gehst, kannst du diese Map wieder laden, ein Objekt genau an dieselbe Stelle stellen.
Ja, okay.
Von daher sind auf jeden Fall damit auf jeden Fall auch, denke ich mal, so ja. Use Cases potenziell möglich.
Das macht es natürlich nochmal deutlich mächtiger auch, denke ich, auf jeden Fall. Also das,
ja. Also ich glaube, es geht halt viel einfach in die Richtung, das zu standardisieren, einfach den Umgang damit einfacher zu machen. Ich finde, im Moment ist er halt noch sehr schwerfällig oder es sind halt alles so ein bisschen so Insellösungen. Jeder macht halt ein bisschen mal was mit AR, jeder sieht es als irgendwie großen Trend und bindet es mal in die eigene App ein, aber so richtig den Mehrwert hat man als Endnutzer noch nicht davon.
Ja. Und wisst ihr, ob man die dann, muss man die sich auf dem Tisch anzeigen lassen oder kann man sich die praktisch auf der Webseite auch einfach nur in 3D angucken?
Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich glaube, war nicht sogar in der Keynote, als da haben sie es doch irgendwie gezeigt auf so einer Homepage, dass man draufgeklickt hat, glaube ich, war nur das 3D-Objekt.
Ich meine auch, ne? Das war dann praktisch nur das 3D-Objekt, was man bedienen konnte auf dem Handy, aber nicht platziert hat. Oder jetzt erinnere ich, ist da nicht irgendwie ein so ein Knopf gewesen, wie so ein Zoom-Knopf und dann ist es in den Augmented Reality-Modus gegangen?
Ja, also schon
was ist, glaube ich, vorstellbar auch her.
Könnte gut sein. Von daher, ich bin mal gespannt, was jetzt irgendwie kommt. Also Sie gehen ja schon stark in die Richtung und also ich finde gerade mit diesem USD-Set, sie setzen immer merken, was sie probieren, Standards zu setzen, um es einfach besser zu etablieren. Mal gucken, vielleicht reden wir nächstes Jahr anders über AR und haben dann ganz viele Apps, die wir alle super gerne nutzen.
Also ich finde die Idee dahinter und irgendwie das Versprechen, das da so drin steckt, finde ich total spannend. So, und jetzt auch gerade aus Sicht von einem Spieleentwickler super viele coole Sachen, die man damit irgendwie theoretisch machen kann. Aber irgendwie habe ich halt einfach das Gefühl, noch die Technologie ist einfach von der Art und Weise, wie ich mit den Sachen interagiere, fühlt sich noch nicht so cool an. Ich weiß nicht, da fand ich auch dieses, wie hieß das nochmal von diese VR-Brille von Google, die wir auch hier haben?
Daydream.
Genau, Daydream. Alleine, dass du einfach diesen dedizierten Controller hast, selbst der ist nicht perfekt, aber einfach nur, dass du irgendwie was hast, wo du nicht auf dem Screen, den du benutzt, als Screen selber rumwischst. Ich finde, das bereichert das Ganze direkt sehr stark, dass du irgendwie so einen dedizierten Controller hast in irgendeiner Form. Aber ja, wir werden sehen.
Ja. Wobei Daydream ja dann schon wieder nur Virtual Reality
ist. Ja, ich meinte nur, mir ging es nur um diesen Aspekt, dass du einen Controller hast oder irgendwas, was getrennt ist, dass du halt nicht auf diesem Screen rummachst, mit dem du eigentlich was angucken möchtest.
Ja. Aber ich glaube generell auch das Thema Augmented Reality ist halt auch in Verbindung mit sowas wie irgendwelchen Brillen, die das halt sozusagen durchgehen machen, während man rumläuft, wenn man nicht dediziert sein Mobiltelefon rausholen muss. Da steckt auf jeden Fall noch Potenzial drin, aber das wird man die nächsten Jahre sehen, wo es dahin geht.
Ja.
Wenn ich vielleicht noch ein bisschen kommen zu unterhalten, was es Neues in Xcode auch noch gibt. Da sind noch so ein paar Neuerungen, die vielleicht auch für unsere für die Entwickler da draußen durchaus interessant sind. Das sind jetzt nicht, glaube ich, die riesigen Änderungen, aber ich kann mir so ein paar erzählen, also ich glaube.
Der Dark Mode.
Der so, Dark Mode, genau.
Ich weiß es nicht. Für mich ist es kein Riesending. Ist es für dich was? Freust du dich darauf?
Freue ich mich auf den Dark Mode. Also nee, also ich finde es irgendwie, ich finde es witzig, aber dass ich jetzt sage, ich habe es da auch nicht unbedingt benötigt. Ich bin aber auch keiner, obwohl, ich finde, meine IDE habe ich auch dunkel eingestellt. Aber ich habe es jetzt vorher nicht vermisst. Also ich wette, da werden jetzt einige aufschreien und sagen, nee, Dark Mode war genau das, was benötigt wurde. Das ist ja, glaube ich, das, was sie auch in der Keynote genannt haben. Ne? Da war ja irgendwie ein Kommentar unter den Reviews, der irgendwie geschrieben hat, er würde seine Seele verkaufen für den Dark Mode oder sowas. Ja. Also ich glaube, da gibt es bestimmt einige Jünger da draußen, die das sehr, sehr gut finden. Aber ich finde es ganz nett. Ich würde wahrscheinlich sogar erstmal nutzen, den Dark Mode. Mal gucken, was mir am Ende besser gefällt. Aber wenn ich die Option habe, ist es ganz nett, aber ist jetzt nicht das Killer-Feature, wo ich sage, die WWDC hat sich gelohnt. Ja. aber trotzdem ein paar ganz interessante Punkte bei Xcode. Also einmal so ein bisschen, sie gehen ein bisschen mehr in die Unterstützung der Versionierungstools, also was sie jetzt auch ganz cool machen, wo sie vielleicht jetzt eher aufholen, als irgendwie Vorreiter sind, aber man sieht jetzt relativ cool in der UI schon, sobald ich irgendwas entwickle, ob es irgendwie irgendwelche Merge-Konflikte gibt, schon direkt an den Zeilen entlang. Das heißt, wenn ich schreibe, sehe ich links sozusagen rot markiert, also farblich markiert grundsätzlich, ob es da irgendwelche Upstream-Changes gibt oder ob es irgendwie Konflikte gibt. Und wenn ich mergen würde, sehe ich auch direkt, von wem der Commit ist und kann mir auch da Upstream-Changes direkt reinziehen und so. Also da gibt es so ein paar Punkte, die Zumindest für mich als derjenige, der eigentlich nie die Versionierungsunterstützung der IDE nutzt, sondern immer ein separates Tool, wo ich auch, glaube ich, was meine Teamkollegen nicht verstehen können, mich jedes Mal fragen, warum ich dafür in ein separates Tool gehe oder es über die Command Line mache.
Hast du noch nicht mit mir zusammengearbeitet? Ich mache das nämlich auch.
Echt?
Nicht in der IDE.
Dennis, ich freue mich drauf, wenn du wieder da bist. Ja. Nee, und da, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, wo ich sage, es gibt ja echt einige Dinge, die IDEs echt dann ganz gut machen, die Unterstützung. Das sind auch so ein Feature, wo ich sage, da würde ich vielleicht mich auf einen Mix einlassen und ein paar Sachen in der IDE dann machen. Ansonsten gibt es so Dinge, wie man hat jetzt, glaube ich, Multi-Cursor-Editing, das heißt, man kann einen Cursor an drei Stellen setzen, anfangen was zu schreiben, man verändert das an allen drei Stellen gleichzeitig und auch wenn man was zum Beispiel ausschneidet und wieder einfügt, nimmt er auch von jedem Cursor diejenigen Zeichen, die man ausgeschnitten hat, das heißt, er merkt sich alle Sachen, die man ausgeschnitten hat, was bestimmt an den einen oder anderen Stellen ganz interessant ist, aber das Interessanteste ist, glaube ich, dass sie bisschen an Tests gearbeitet haben oder an der Test-Execution. Und zwar hat man jetzt ein paar neue Features. Eines zum Beispiel Randomize Order, sodass man sagen kann, für sie in einer wahllosen Reihenfolge sozusagen aus oder immer einer anderen Reihenfolge, was ganz gut ist, um ein bisschen die Abhängigkeiten zu managen, sodass Tests nicht wirklich voneinander abhängig sind, man eher erkennt, wenn sie das sind und aufeinander aufbauen. Und das Interessante ist, glaube ich, echt das Execute in Parallel. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass man jetzt vorher konnte man ja Tests im Endeffekt, wenn man es lokal hat laufen lassen und nicht gegen eine Device-Farm, immer nur auf einem Simulator-Device ausführen. Und jetzt ist es so, dass man es parallel auf x Devices ausführen kann. Sowohl Unit-Tests als auch UI-Tests. Also man kann im Endeffekt 8 Simulatoren gleichzeitig hochfahren und sich die Tests aufteilen. Also man sagt dann einfach, lass das auf 8 laufen. Und dann werden die Tests einfach auch da random aufgeteilt auf die jeweiligen Devices und werden dort ausgeführt. Was durchaus die Geschwindigkeit der Tests, wie man sie durchführt, auf jeden Fall um einiges erhöht, weil ich glaube, das ist auch oftmals der Punkt, warum viele es dann nicht unbedingt jedes Mal ausführen oder gut, wenn man es in der CI-Chain mit drin hat, dann, aber auch da bringt es auf jeden Fall einen Zeitvorteil, gerade wenn die Projekte wachsen. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr interessant. Also ich bin mal gespannt. Das war schon sehr gut. Also ich glaube, ihre Tests waren irgendwie viermal so schnell auf einem Standard MacBook und dann haben sie es, glaube ich, nochmal auf ihrem tollen Mac Pro, iMac Pro gezeigt, wo sie es dann nochmal sehr viel schneller war. Genau. Also ich glaube, da gibt es echt ein paar ganz coole Sachen. Gerade diese Test-Execution ist, glaube ich, schon ein ganz cooler Punkt. Und das sind also diese Kleinigkeiten, ich weiß gar nicht, die waren natürlich nicht in der Keynote.
Die waren nicht in der Keynote,
ne? Nee, deswegen, aber für diejenigen, die vielleicht auch noch neu bei dem Thema sind, State of the Union ist ja immer die Präsentation, die direkt auf die Keynote folgt, wo noch mal ein bisschen eher Entwicklerdetails dann auch vorgestellt werden. Die ist immer sehr, sehr gut zu gucken, so als nächste Session danach. Und dann kann man eigentlich danach entscheiden, welche Detail-Sessions man sich nochmal genauer angucken möchte.
Ja.
Das ist echt ganz gut. Was gab's denn noch so an Themen?
Also zwei Punkte aus der Keynote, die bei mir noch hängen geblieben sind. Das eine ist zum einen Performance tatsächlich in iOS.
Stimmt, ja.
Weil das so ein Punkt ist, den man irgendwie, weiß ich nicht, schnell überspringt oder der jetzt irgendwie halt für sich genommen kein Mega-Feature ist. Aber wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, ist das schon ganz cool. Also das, was Apple jetzt gemacht hat, bis zum iPhone 5S zurück eine neue Betriebsversion rauszubringen, die, also ich meine, 5S dürfte 5 Jahre alt sein jetzt.
Sowas in die Richtung.
Ungefähr.
Ja. Stellen wir mal so hin.
Ja, und die Geräte einfach signifikant schneller zu machen. Und das sind ja auch die Kommentare, die man jetzt so liest in den Foren, also alle, die sich trauen, die Beta zu installieren, dass es noch nie eine so stabile erste Beta letztendlich gab und dass tatsächlich jetzt schon deutliche Geschwindigkeitsvorteile zu finden sind. Und das ist eigentlich ja immer in den Betas erstmal ganz furchtbar gewesen in den ersten Betas. Und das ist schon eigentlich, finde ich, ein ziemlich cooler Schritt, gerade auch für die älteren Geräte, die wieder ein bisschen flotter zu machen, was ja auch jetzt über die letzten Jahre, muss man auch sagen, halt immer ein Kritikpunkt war an Apple, dass immer gefühlt irgendwie neue Betriebsversionen, okay, jetzt muss ich irgendwie mein iPhone wieder neu updaten. Gab es auch noch das mit dem Batterie und wir drosseln mal alles, was ein bisschen versteckt war über die letzten Jahre. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte und da sind noch viele der kleineren, weiteren Kleinigkeiten, die sie so vorgestellt haben, die schon dahin gehen, was die Kunden irgendwie wollen und was denen wirklich was bringt. Und
Ja, ich glaube generell, ich glaube Kleinigkeiten, wir sind jetzt noch gar nicht so viel auf die Kleinigkeiten eingegangen, aber da gibt es echt auch ein paar, die durchaus, ich meine für sich gesehen auf einer Keynote für mich jetzt kein Wow-Punkt waren, aber so gerade auch in Richtung macOS, so diese Kleinigkeiten, die das haben mit dem, dass man auf dem Desktop so Stapel hat, die man einrichten kann oder eigentlich so diese...
Oh ja, stimmt. Das fand ich richtig cool, ja. Das Feature. Ja.
Und für mich eigentlich fast noch eine der coolsten Features ist die diese ganzen PDF-Shortcuts, die man jetzt im Endeffekt hat. Also, dass man aus mehreren PDFs direkt ein PDF erstellen kann und die nicht irgendwie dann im Viewer sich irgendwie zusammenziehen muss. Das sind so Kleinigkeiten oder gerade jetzt auch die Automatisierung, die man jetzt selbst schreiben kann. Ich glaube, die sind schon so für den täglichen Workflow, gibt es da schon so ein paar Dinge, die man dann durchaus auch unterschätzt. Also ich meine, da war ja Apple schon auch irgendwie immer bekannt für und auch immer gerade auf diese Kleinigkeiten auch irgendwie zu achten. Ich meine, auch gerade in so Texteditierprogrammen, dass wir überhaupt jetzt hier die Möglichkeit für verschiedene Fonts haben, war ja auch damals was Apple irgendwie groß getrieben hat, was damals ja auch so ein bisschen erstmal belächelt wurde. Ich glaube, gerade diese Kleinigkeiten, die haben dann schon mehr einen Impact, wenn man sie dann wirklich mal nutzt. Und ich glaube, davon gab es jetzt echt ein paar, auch so Dinge wie, dass man, wenn man in einer Präsentation ist und irgendwie seine ein Bild aufnehmen möchte innerhalb der Präsentation, dass man direkt auf die Kamera seines iPhones zugreifen kann. Sind schon so ein paar Kleinigkeiten, die ich eigentlich echt ganz cool finde, die man dann, glaube ich, im täglichen Workflow so ein bisschen merkt.
Ja, ich bin gespannt. Das war irgendwie oft so in der Vergangenheit, dass sie solche Sachen vorgestellt haben, die ich während der Präsentation total cool fand und dann aber doch im echten Leben extrem selten irgendwie haben dann eingesetzt. Ja,
es wird halt irgendwann sehr schwierig, ne, da überhaupt den Überblick zu finden. Ich meine, wir sind extreme iPhone-Nutzer, die es irgendwie, also die es aus Jobperspektive machen und privat eben auch nutzen. Ja. Da macht man schon wahnsinnig viel, aber wenn ich andere Leute sehe, wie sie mit ihrem iPhone umgehen, die benutzen nur 20% der Funktionalität, ja, die es irgendwie gibt. Und wenn es jetzt immer mehr gibt und die halt auch komplexer wird und von daher nicht ganz offensichtlich einem entgegenspringt, sondern irgendwie man ein bisschen wissen muss, was sind hier die Sachen, braucht es, glaube ich, dann schon einen Weg, irgendwie ja die Features so usable zu machen, dass die Nutzer sie auch tatsächlich nutzen. Ich meine, Apple hat ja irgendwann diese Tipps-App da rausgebracht, wo immer mal wieder was drinsteht. Weiß nicht, ob ihr da mal reingeguckt habt.
Nein. Ja, ich glaube, ich habe sie damals mal auf dem iPad mal aufgemacht, aber eher, weil ich es aus dem Firmenkontext auch mal musste. Aber sonst glaube ich selbst nicht. Aber das ist echt ein guter Punkt, weil ich hatte gerade vorgestern irgendwie wieder den Punkt, dass meine Freundin hatte mich angerufen, hat mich gefragt, wie sie denn AirDrop anmacht, weil sie es immer eigentlich ausgestellt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, schnellste ist, wenn du bei deinem Handy von unten nach oben wischst und dann Force Touch auf den linken oberen Bereich machst. Und sie so, bitte was? Du musst da so fester draufdrücken. Wie fester draufdrücken? Also zweimal drücken. Nee, draufdrücken und dann nochmal ein bisschen fester. Und irgendwie jetzt so hinbekommen, meinst du, woher soll man das denn wissen? Und ich meine, wenn man nicht wie wir irgendwie bei jeder Keynote alle Neuigkeiten mitbekommt und irgendwie ansonsten vielleicht mit Leuten zu tun hat, die kleinen Kniffe kennen, man immer mal zeigt. Ich meine, gut, Force Touch ist jetzt vielleicht schon ein bisschen bekannter. Aber ich glaube, davon gibt es einige Beispiele. Und ich glaube, meine Freundin ist nicht unbedingt, gehört noch zu den versierteren iPhone-Nutzern.
Ja, so. Ja, definitiv.
Und deswegen ist echt ein guter Punkt. Also,
ja, selbst ich vergesse Force Touch schon wieder und irgendwie muss dann wieder mich aktiv dran erinnern und denke, ach stimmt, so komme ich dahin.
Es ist aber auch wieder auch so ein Feature, was an manchen Stellen echt cool ist, aber so richtig in der breiten Masse nutze ich es auf jeden Fall auch nicht. Es gibt ein paar Bereiche, wo es echt ganz cool ist.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das sind die Kleinigkeiten, zum Beispiel eine Sache, die haben sie auch in der Keynote nicht genannt, aber darüber habe ich mich auch fast mit am meisten gefreut. Und zwar haben sie in der State of the Union Session ein bisschen was zu ihren ganzen neuen Passwortmöglichkeiten gesagt, weil man ja einerseits auch die Möglichkeit hat, jetzt sich direkt von aus dem Betriebssystem von iOS heraus sich Passwortvorschläge machen zu lassen für möglichst sichere Passwörter. Aber am interessantesten fand ich eigentlich, dass sie jetzt eine Password Autofill Extension anbieten für Drittanbieter, weil ich bin ja großer One-Password-Nutzer, was wir auch hier im Arbeitskontext nutzen. Und ich glaube, es gibt auf macOS ist es ganz okay, mit der Browser-Extension kriegt man die Passwörter relativ schnell da rein. Aber auf iOS war es immer super nervig. Und jetzt haben sie halt diese Extension, mit dem halt Drittanbieter auch im nativen Browser oder in nativen Apps im Endeffekt diese Passwortvorschläge, die es vorher nur mit der iCloud Keychain gab, jetzt auch von Drittanbietern machen kann. Da freue ich mich sehr drauf, dass ich irgendwie meine One-Password-Passwörter dann echt mal sinnvoll nutzen kann. Das war auch direkt das Beispiel, was sie in der Session gebracht haben, dass sie jetzt auch dann One-Password unterstützen.
Ah, cool. Sehr gut.
Deswegen, die Kleinigkeiten sind schon auch sehr cool.
Ich muss ja gestehen, ich bin gespannt auf dieses auf macOS, dieses, wie haben sie es genannt, das Feature, wo der Hintergrund sich mit der Tageszeit ändert. kleine Spielerei, aber so Sachen finde ich immer sehr cool.
Meinst du Dark Mode oder
Nee, die haben das, es gibt jetzt irgendwie so Hintergrundbilder, die sich im Tagesverlauf ändert sich das Bild von einem sonnendurchfluteten Wüstenhang, das war jetzt das Beispiel, was wir auf der Seite hatten, zu einem mondbeschienenen nächtlichen Wüstenhang. Düne nennt man die auch.
Ach, da verändert sich das flüssig, oder wie?
Bitte?
Der Übergang ist flüssig.
Der Übergang scheint flüssig zu sein, ja. Genau, das Hintergrundbild ist quasi
also live
so ein bisschen genau. Also, ist quasi.
Weil das Bild haben sie als Beispiel, glaube ich, genannt, als sie den Dark Mode gezeigt haben, weil sie irgendwie heißt jetzt Mojave, da haben sie diese Wüste da gezeigt und
dann gezeigt,
wie sie im Dunkeln aussieht und dann den Dark
Mode präsentiert.
Ja. Und das gibt es jetzt als aktives.
Genau, das gibt es jetzt quasi als die Hintergrundbilder, die so aktive Hintergrundbilder sind. Also, zumindest habe ich so verstanden, vielleicht.
Gibt es im Moment schon, da bin ich jetzt gerade unsicher, das Feature, was auf iOS gibt, dass abends der Bildschirm nicht mehr so blau ist, ist das auf dem Mac eigentlich? Ich glaube, in
Mac OS gibt es das nicht, oder?
Das gibt es nicht? Oder kommt es?
Das siehst du mal, das sind genau die Kleinigkeiten, die auch wir nicht
kennen. Super. Also, mal nachschauen. Ja. Ich meine doch, da gab es irgendwie Flux oder sowas, hieß das, das war eine App für Mac OS. Genau. Und die haben die doch auch aufgekauft, glaube ich. Und entweder das gibt es schon oder es kommt dann jetzt wahrscheinlich. Als Ergänzung zum Dark Mode.
Ja, das können wir uns mal anschauen.
Unwissend. Eine Frage hätte ich noch.
Ja.
Oder was heißt eine Frage? Ein Thema, und zwar Machine Learning.
Mhm. Ja.
Ich habe leider noch nicht die Zeit gehabt, danach zu gucken. Aber ein Punkt, den ich super interessant finde, dass sie jetzt anbieten, dass man selbst Models auch trainieren kann. Ja. Und da habt ihr da schon irgendwie einen Einblick gehabt, wie das funktioniert, weil das war, ist ja irgendwie noch so der letzte Part, der fehlt, um die Möglichkeiten, die es schon richtig cool gab, auch dann wirklich umzusetzen, indem man eben eigene Modelle erstellen kann. Wäre so ein Thema, also wahrscheinlich Machine Learning kann man eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Aber wenn ihr da schon irgendwo reingeguckt hättet.
Also ich habe nur mal kurz reingeschaut. Also grundsätzlich ist es ja so, dass sie auch direkt in der State of the Union gezeigt haben, dass sie, dass man das in Playgrounds direkt sozusagen trainieren kann. Also grundsätzlich sind ja die Modelle, die man trainieren kann bei ihnen, sind einmal Natural Language Processing, also dass ich im Endeffekt die Sprache analysieren kann und irgendwie semantisch aufteilen kann und in Satzbereiche aufteilen kann, aber auch so Dinge wie Lokation erkennen oder Namen. Und das andere, was ich trainieren kann, ist Image Processing, also dass ich bestimmte Bilder prozessiere. Und da ist es so, dass es grundsätzlich so ist, und ich glaube auch darauf zielt so dieses Training insgesamt ab, dass sie sagen, sie nennt es, glaube ich, sie haben sowas wie Transfer Learnings, heißt, sie geben die komplette Datenbank, die sie sozusagen an Bildern schon gesammelt haben, an Trainings, geben sie sozusagen mit, auf denen kann man aufbauen. Das heißt, man kann sich beispielsweise, das haben sie aber nicht so ganz genau erklärt, ich habe mir die explizite Session nicht angeschaut, man kann beispielsweise sein Modell, das haben sie da gezeigt, da ging es darum, dass sie Rosen nochmal genauer klassifizieren wollten in Unterkategorien, und das haben sie irgendwie trainiert mit 30 Bildern, indem man einfach nur diese Bilder in Ordner unterteilt hat, die Ordner so genannt hat wie die Kategorie der jeweiligen Blumen, und hat die dann einfach, indem man dann in Playground so ein neues CreateML-Objekt, glaube ich, erstellt, konnte man die wirklich einfach per Drag and Drop in die rechte Seite ziehen und hat dann damit ein Modell trainiert. Und dieses Training des Modells ist aber sozusagen einfach ein weiteres Training des bereits bestehenden Modells basierend auf Blumen beispielsweise. Mhm. Dadurch, dass sie das direkt aber im OS mit bundeln, ist halt irgendwie die Größe viel geringer, als wenn man das komplett selbst trainieren würde. Irgendwie von 100 MB haben sie, glaube ich, als Beispiel genannt, das vorher ein Anbieter hatte, jetzt auf 3 MB runter, was schon mal super ist für die Applikation, die es halt integriert, für die Downloadrate und ähnliches. Aber ich mich noch so ein bisschen frage, da wollte ich jetzt auch mal genauer reingucken, was man überhaupt sinnvoll dann trainieren kann. Weil ich denke mal, dieses Beispiel, das sie da gebracht haben mit, dass ich Rosen ein bisschen genauer klassifizieren möchte, das ist wahrscheinlich schon in den Modellen von Apple 10-mal besser, als ich das jetzt machen werde mit meinen 5 Beispielen, die ich da irgendwie noch dazu habe.
Also ein Beispiel, was wir konkret hier mal zumindest die Idee hatten, in einer unserer Puzzlespiele ging es darum, neuen Content zu erstellen und neue Puzzlebilder zu finden. Und Puzzlebilder haben ja schon was sehr Spezielles, ne? Dass sie keine großen Flächen haben, die irgendwie gleich sind, ne? Dass nicht zu viele ähnliche Details sind und so weiter. Und da war eben auch die Idee von den ganzen Puzzlebildern, die wir schon rausgesucht haben, die zu sagen, das sind gute Puzzlebilder und eben Negativbeispiele. Und als ich mir das damals angeguckt habe, bin ich eben hauptsächlich daran gescheitert, irgendwie ein vernünftiges Modell eben erstellen zu können, weil da die Tools dann nicht so zugänglich sind, wie das, was man von Apple gewohnt ist. Und es verschiedenste Varianten gab, und da habe ich dann irgendwann erstmal aufgegeben. Ja, von daher würde ich das gerne nochmal neu aufnehmen, gucken, ob es damit wirklich einfacher ist oder ob es explizit nur dann einfach die Objekterkennung ist oder wie weit man das jetzt einfach benutzen kann letztendlich.
Ja, aber das können wir uns auf jeden Fall mal anschauen, denke ich. Durch kann durchaus interessant sein. Aber es ist auch so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, wie viel, also in welchen Bereichen man wirklich auf dieses Transfer Learning von Apple zurückgreifen kann, dass man wirklich, also, weil sie nehmen ja immer dieses Blumenbeispiel so in der Richtung, ob man es wirklich auch so einfach die Datenbasis, die sie schon haben, auf beispielsweise Puzzle antizipieren kann. Ich bin mal gespannt. Da sah es relativ einfach aus, dann auch das Modell zu trainieren, aber es ist halt, weil auch ein großer Teil halt schon von dem kommt, was halt Apple auch schon zur Verfügung stellt. Und ich glaube, sobald man so Dinge geht wie Face Recognition und so, da ist es dann durchaus ziemlich einfach damit, wenn es halt so Spezialfälle sind. Ich glaube, da muss man sich mal dann genauer angucken.
Ja.
Aber es ist durchaus, ich sag mal, für so einfache Use Cases, es sah sehr, sehr leicht aus auf jeden Fall. Aber ja, Teufel steckt dann eh meistens im Detail. Auch gerade diese ganzen Natural Language Processing, die sagen zwar immer, man kann beispielsweise den Ort sehr gut damit rausfinden, aber wenn man es dann mal im Detail anschaut, also was man kann zwar, also ich glaube, der Teufel steckt dann im Detail. Insofern, wir hatten mal überlegt, so eine bei meiner alten Arbeit eine intelligente Suche zu bauen, nur mit den Bordmitteln auch jetzt die Machine Learning geben und da gerade so eine Ortsklassifizierung, dass man wirklich in jedem Satzfragment dann rausfindet, was davon ist ein Ort, ist durchaus auch damit noch nicht so einfach darzustellen. Also von daher muss man mal gucken. Ich glaube, es ist immer anwendungsfallspezifisch. Genau. Ich glaube, als letztes Thema, was wir vielleicht nochmal ganz kurz anschneiden könnten, weil es ja bei uns immer relativ relevant ist und auch, glaube ich, gerade in fast jeder anderen Firma relevant ist, ist GDPR, Global Data Protection Rule, weil da hat ja Apple auch so ein bisschen was in die Richtung gemacht. Ich frage mich, ob das auch auf Basis dieses Gesetzes jetzt kam, aber dass sie der Punkt Privacy ja jetzt sehr groß schreiben, dass Safari automatisch erstmal alle Zugriffe von Seiten auf Cookies und Daten blockt und man wirklich aktiv seinen Consent geben muss, das zu erlauben und sie ja auch das Fingerprinting so einschränken, wo vorher ja so ein bisschen das Tracking der Nutzer gemacht wurde, dass sie wirklich nur Basisdaten des Browsers mitgeben und keine Extensions mehr und sowas zeigen, sodass man eigentlich schwierig einen einzelnen Nutzer irgendwie anhand seiner Merkmale des Computers oder des Browsers klassifizieren kann. Ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall, was da so auf die verschiedenen Seitenhersteller zukommt.
Ja, es ist auf jeden Fall krass, so, ne? Weil es eine der wenigen Firmen ist, die halt nicht davon abhängig ist.
Genau.
Weil sie halt irgendwann zu einem Punkt gesagt haben, okay, wir verdienen unser Geld nicht darüber, sondern durch überteuerte Hardware und und andere Sachen. Bin ich auch sehr gespannt auf was die anderen großen Firmen dazu sagen, ne? und wie lange das dauert, bis versucht wird, das zu hintergehen, ob es dann, ne, ist das dann legal, illegal,
und ich bin auch mal gespannt, ob halt andere Browserhersteller wie Google mit ihrem Chrome Browser nachziehen werden. Ich würde ja mal fast tippen, nein, aber
ich kann es mir auch nicht vorstellen.
Nee, yes, ich meine, das ist halt echt das Interessante, ne? Das ist eben der große Unterschied, dass Apple eben tatsächlich maßgeblich Hardwarehersteller ist und Google eben maßgeblich eine informationsverarbeitende Firma ist, die eben auch nebenbei noch Hardware herstellt.
Ja.
Und das ist schon krass, was für ein Unterschied das dann an solchen Stellen dort tatsächlich macht. So, und bei den ganzen Sachen, die in den letzten Jahren so in, was weiß ich jetzt, da gab es ja so viele verschiedene Aspekte, wo man merkt, okay, Datenschutz vielleicht doch ein gar nicht so unwichtiges Thema, wo ich finde, das ist irgendwie doch eine ganz, ganz nette Sache, so als Apple-User dort zumindest das Gefühl zu haben, dass es dort irgendwie dieser Schutz ein bisschen ernster genommen wird.
Ja. Ja, und vor allem, weil, glaube ich, halt auch die meisten oder viele der Seiten, die ja jetzt auch einen aktiv danach fragen, ob man Cookies sozusagen erlaubt für die Seite. Ich glaube, viele, das ist ja einfach nur eine leere Hülle, die sie da abfragen und setzen trotzdem Cookies und ähnliches. Also von daher, da kann man sich dann ja wirklich sicher sein, dass es nicht gesetzt wird. Aber auf jeden Fall mal gespannt, wie dieses Feature genutzt wird und wie viel dann wirklich blockieren und wie viele Nutzer da Ja oder Nein sagen. Aber durchaus auf jeden Fall ein interessanter Move, den sie da bringen.
Ja, nee, stimmt, definitiv. Ja.
Ja, aber ich glaube...
Also gab doch schon ein paar Sachen.
Ja, über Group FaceTime brauchen wir jetzt nicht mehr reden.
Über was? Ach so.
Group FaceTime ist dann ja jetzt...
ja, ich meine...
All diese spaßigen Features, ja.
An sich cool, auch dass die Kamera jetzt direkt onboard irgendwie so Spielereien und Filter Sachen mit drin hat, so Snapchat-mäßige Sachen und so, finde ich auch ganz cool, aber ist das sind jetzt alles keine...
Ja. Genau, so, ne? Das sind alles Sachen, die irgendwie nicht... vermutlich nicht schaden, muss man ein bisschen vorsichtig sein, was wir eben hatten mit, dass man irgendwie die Features auffinden muss und die Sachen irgendwie, ne, eines der Sachen immer war, dass bei Apple irgendwie alles einfach ist, wenn jetzt überall alle Features mit drin sind, wird es dann auch ein bisschen schwer, irgendwann das Ganze zu bedienen, aber grundsätzlich, klar, schadet es nicht, da gleich zu ziehen
mit Funktionalitäten. Aber wie ist jetzt so euer abschließendes Feedback oder Fazit über die WWDC? Also seid ihr jetzt, nachdem ihr euch nochmal damit beschäftigt habt, irgendwie jetzt doch begeistert oder ist der erste Eindruck so ein bisschen verflogen von der Keynote oder?
Also begeistert ist jetzt vielleicht bei mir übertrieben. Ist nicht so, dass ich jetzt, es gab Jahre, da habe ich mir erstens die Beta immer installiert, weil ich nicht abwarten wollte und wo ich wirklich auch den Releases irgendwie entgegengefiebert habe und jetzt können wir endlich die ganzen coolen Features benutzen. Das ist jetzt nicht so. Mhm. Dafür gibt es einfach zu wenige. Ah, Moment. Eine Sache, wo ich mich total drauf freue: Google Maps bei CarPlay. Das ist jetzt, ne, also nur.
Da habe ich wahrscheinlich dann kurz abgeschaltet.
Das nur relevant für Leute, die ein CarPlay-Auto haben. Aber da war ich schon fast geneigt, ein Jailbreak des iPhone mir irgendwie zu besorgen, um das zu ermöglichen. Also
hat sich auch ein Android-Device bei sich reingelegt, damit er Google Maps nutzen kann, einfach nur ins Auto gelegt.
Das ist eine Riesensache, also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Aber sonst gibt es wenig, wo ich denke, boah, ich muss das jetzt unbedingt irgendwie morgen haben. Und von daher, das war in anderen Jahren anders. Ich finde, es ist ein solides Update. Es gibt viele Sachen, die cool sind, wo viele Nutzer von profitieren werden einfach. Und ja, bin nicht enttäuscht. Es ist halt auch schwer, über die Jahre jedes Jahr irgendwie die Leute zu faszinieren und Sachen rauszubringen, die wahnsinnig sind. Na, Walkie-Talkie.
Genau. Ja, ich finde es, also begeistert ist auf jeden Fall nicht das richtige Wort. Ich finde, man kann sagen, es sind trotzdem ein paar interessante und ein paar coole Sachen, die sie irgendwie da reingebaut haben. Ich finde es trotzdem immer schade. Ich persönlich mag das, mich mir für irgendwie anderthalb Stunden das Hirn auszuschalten und mich auf diese Hype-Maschine einzulassen. Ich mag diese Präsentation, die Apple dort schmeißt, einfach gerne und guck mir das gerne an. Und das, wenn die dann nicht so toll ausfallen und es nicht das große One More Thing am Ende gibt oder was auch, dann bin ich doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Einfach nur als reiner Konsument in dem Moment von diesem Entertainment, was sie da halt irgendwie letztlich auch veranstalten an der Stelle. Weil ich muss sagen, das bin ich immer... Ich finde das irgendwie cool. Also ich mag das. Ich mag diesen Hype, den sie da aufbauen. Ich mag die kleinen Videos und was weiß ich was. Also ich finde das immer wieder irgendwie beeindruckend, wie perfektioniert sie das Ganze inzwischen haben. Und klar, es ist letztlich alles irgendwie ein großer Werbefilm, aber ich, wie gesagt, ich mag das, mich da drauf für einen kurzen Moment einzulassen.
Ja, diesen Hype aufbauen, den können sie ja wirklich. Ich glaube, das haben da noch in dem Anfangsvideo, da haben sie ja irgendwie den Developer als Spezies irgendwie dargestellt und so ein bisschen was dazu erzählt. Und da sieht man ja auch so, dass wenn die Developer da reinlaufen zu der WWDC, dass sie auch beklatscht werden und so. Und ich war ja auch letztes Jahr da und da merkt man auf jeden Fall schon, wie extrem sie das perfektioniert haben, diesen Hype aufzubauen. So, wenn man da reinläuft und dann da von den ganzen Apple-Mitarbeitern beklatscht wird und so, als sei man jetzt der Größte, dass man für Apple oder auf iOS und macOS entwickelt. Das können sie auf jeden Fall ganz gut, das stimmt. Aber insgesamt kann ich eigentlich auch euch beiden nur zustimmen. Ich bin jetzt, wenn ich mir das im Detail angucke, fallen mir auf jeden Fall einige Sachen sehr gut. Ich bin jetzt von meiner ursprünglichen nicht vorhandenen Euphorie auch nicht abgekommen. Also weiterhin nicht sonderlich euphorisch dazu. Und ich glaube, dass sie auf jeden Fall jetzt auch so ein bisschen Anlauf nehmen, um vielleicht nächstes Jahr auch mal wieder ein paar größere Dinge vorzustellen. Aber insgesamt durchaus die Änderungen, die sie gemacht haben, finde ich eigentlich alle gut. Also kann man.
Das stimmt. Das ist eigentlich nichts, wo ich sagen würde, ey, was soll das? Das ist jetzt völliger Quatsch oder so. Ne? Also mit so ein paar Spielereien vielleicht.
Ja, stimmt.
Aber
selbst die Memojis, die ja, glaube ich, am besten bei Kindern ankommen, ich glaube, die würden sich ja schon über das am meisten freuen. Aber ja, insgesamt wirklich gut eigentlich.
Ja. Und man konnte 40 Minuten drüber reden.
Ja. Ich glaube, wir sind sogar weit drüber, ne? Also ja, man kommt auch schnell ins Reden. Ich glaube, beim nächsten Mal versprechen wir uns wieder an die Zeit zu halten und euch nicht noch mehr von eurer Freizeit zu klauen.
Ja. Oder ihr sagt uns, ob ihr gerne längere Podcasts oder gerne kürzere Podcasts hättet und tut dies unter mobilfunk@lotum.de, wo ihr auch gerne eure Fragen hinschicken könnt, Anmerkungen, Kritik, Feedback. Freuen wir uns jederzeit sehr drüber. Auch gerne auf unserem Twitter-Account mobilfunk_pod. Und
wirklich gerne Feedback, ne?
Also, ja, wirklich gerne.
gerne auch zu jeglichem, was euch irgendwie einfällt. Wir warten auf jeden Fall auf noch mehr Feedback, sodass wir so ein bisschen gucken können, in welche Richtung es jetzt weitergehen soll. Also hilft uns da ein bisschen.
Können gerne sagen, dieser Dennis soll nicht nochmal dabei sein.
Genau. Oder auch gerne personalisiertes Feedback. Wen hast du aus welchen Gründen am meisten?
Ja.
Wer hat die coolste Stimme von uns? Lauter so Sachen können wir alles kennen.
Vielleicht hat das ja sogar Einfluss auf unsere Entscheidung.
Genau. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr hört in 2 Wochen wieder von uns.
Genau.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ciao.